Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Und zwar darf ich dir heute meinen Papa Christoph Stölzel vorstellen. Mein Vater hat vor nun fast 40 Jahren eine Firma gegründet, Variotech. Ein Unternehmen, das sich von im Ursprung Leichtbauelementen hin zum Spezialisten für Außen- und Spezialtüren sowie Passivhauselemente und Vakuumdämmung entwickelt hat. 2010 übergab er die Geschäftsführung an zwei Mitarbeiter ab, die bereits jahrelang im Unternehmen waren. Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass mein Vater nie erwartet hat, dass meine Brüder oder ich in seine Fußstapfen treten. Denn dadurch konnte mein Vater nach dem Verkauf der Firma auch wirklich in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen und sich seiner Liebe zum Holz ohne Konkurrenzkampf, ohne Wettbewerbsgedanken widmen. Dies tut er nun mit Leidenschaft und großem Talent in Form von gedrechselten Kunstwerken. So ganz lassen kann er das Arbeiten aber nicht und wird immer wieder von anderen Unternehmen als Berater angefordert, wenn es zum Beispiel um das Thema Unternehmensnachfolge auch und vor allem von Familienbetrieben geht. Und da laut Statistik meine Haupthörerschaft in einem Alter ist, wo vielleicht gerade solche Themen aufgrund des Alters der Eltern anstehen, möchte ich dich heute an der geballten Expertise eines erfolgreichen Geschäftsmannes teilhaben lassen. Nebenan, kennste? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! In diesem Podcast geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, deren Lebensweg und Lebenseinstellung mich inspirieren. Daher sage ich jetzt herzlich willkommen, lieber Papa. Magst du dich einfach nochmal selber vorstellen?
Ja, hier ist der Christoph mit F.
Ja, genau.
Und der kommt aus Oberfranken und das war früher eine ganz einsame Gegend am Ende der Welt, am Eisernen Vorhang. Aufgewachsen bin ich im elterlichen Betrieb, einer Mühle, einem Sägewerk und einem Holzhandel.
Ja.
Zwischen Brettern, zwischen Baumstämmen und Sägespänen. Und die definierten letztendlich mein Leben und meine Ausbildung. Also es ging los, ich musste Müller lernen, ich musste Sägewerker lernen. Ich musste, und das zum Glück, dann nicht mehr zu Hause, sondern in Hannover, eine Ausbildung als Außenhandelskaufmann machen. Mhm. Und das brachte mich letztendlich auf den Gedanken, nach der Ausbildung sofort weiterzuziehen. Und zwar in das Mekka der Holzindustrie, ja, nach Schweden und nach Dänemark und nach Finnland.
Ja.
Und dort sah ich die Unterschiede zwischen Technik und zwischen unserem elterlichen Betrieb. Und mir wurde klar, es hat absolut keinen Sinn, jemals wieder nach Hause zu gehen.
Ja.
Was auch mit der Haltung meines Vaters mir gegenüber zu tun hatte.
Mhm.
So, und dann war auch die Entscheidung zur Weiterbildung getroffen. Also Holztechnikum, Rosenheim, betriebswirtschaftliche Weiterbildung. Und so konnte ich dann nach Abschluss des Studiums in einem Holzindustriebetrieb eine sehr führende Stellung mit jungen Jahren schon einnehmen. Und da begann für mich die Karriere. Und das,
ja,
war eigentlich bis heute ein geglückter Start.
Ja, ja. Und jetzt ist es ja so, du sagst, du warst ja eigentlich schon an so einem Karrierepunkt in jungen Jahren. Du hattest einen Job, du hattest ja auch deine Familie schon und deine Kinder. Wie kam es denn dann zu dieser Idee von der Firmengründung? Das war 1985, gell?
Ja, 1985. Ich war zwischenzeitlich in einem Tochterunternehmen unseres Konzerns, weit weg von zu Hause. Hatte dort in der Geschäftsleitung eine Position, die eigentlich alles beinhaltete, was man sich vorstellen kann. Und dann kam die berühmte Aufsichtsratssitzung, an der ich eine neue Idee vorstellte, Leichtbauplatten herzustellen, anstelle von irgendwelchen einfachen, schweren Spanplatten. Der Aufsichtsrat interessierte sich nicht so richtig dafür.
Mhm.
Die Investition erschien ihnen auch viel zu klein.
Mhm.
Und somit war nach kurzer Zeit das Thema erledigt und der nächste Tagesordnungspunkt wurde angepackt.
Mhm.
Und nun begann für mich ein Problem. Denn nichts ist gewaltiger und wichtiger als eine Idee, deren Zeit reif ist.
Ja.
Und so schwankte ich jetzt, was mache ich nun mit meiner Idee?
Mhm.
Aber bis dahin hatte ich hunderte von Menschen getroffen, die mir erzählt haben, was sie in ihrem Leben an welchem Punkt versäumt haben.
Mhm.
Und dann hinterher jammerten und trauerten, hätte ich damals
ja.
mal, hätte ich das nur getan.
Mhm.
Und das schwang immer mit und somit war ich dann nach kurzer Überlegung innerlich bereit, diese Idee selbst umzusetzen.
Ja.
Aus heutiger Sicht betrachtet, ja, wie kann man das nennen? Harakiri, Selbstmord, was auch immer.
Ja.
Ja, von einem Leben mit Sekretärinnen, mit Assistenten, selbst mit Chauffeuren und sonst was, kam man plötzlich in eine Situation, wo ich nicht wusste, wie die Klammern in diesen Dakar da kommen.
Ja.
Und ich setzte mich erstmal hin und schrieb dann meinen Businessplan und machte und tat und rechnete und die Finanzierungsgespräche mit den Banken, das war ja fürchterlich, denn es war immer nur die Frage, wie viel können Sie denn an Sicherheiten einbringen, wie viel haben Sie denn an Kapital?
Ja.
Wenn Sie 1 Million haben, bekommen Sie von uns auch noch 1/2. Ja, und so in diesem Tenor. Aber das war schon an der Grenze zum Leichtsinn. Denn 3 Kinder und eine Familie und dann alles auf eine Karte zu setzen,
ja.
entweder muss man dann von seiner Idee total überzeugt sein oder ein bisschen im Kopf nicht mehr ganz richtig. Ich denke, bei mir war es eine Mischung aus beidem. Denn ich hatte zwei Erblasten.
Ja.
Die eine Erblast war, ich musste meinem Vater beweisen oder wollte es, das
ja.
war von Kindheit an, war ich halt, genügte ich ihm nicht und so. Er wuchs da draus, ein grenzenloser Ehrgeiz zu beweisen, ich kann es besser als du.
Ja.
Und der zweite Antrieb war, diesen Aufsichtsräten zu beweisen, dass an meiner Idee trotzdem was dran ist.
Ja.
Und so bat ich dann den Aufsichtsrat, mich freizustellen und arbeitete 2 Nachfolger ein, weil einer schaffte das dann nicht. Und und fand mich eines Tages in einer alten Scheune wieder mit einem kleinen Büro ohne Heizung und dachte, was mache ich denn hier eigentlich?
Außer frieren.
Aber ich hatte ja meinen Plan.
Ja.
Und so begann das Ganze. Und dass das geglückt ist, ich weiß nicht, wem ich das zu verdanken habe, sicher nicht alles mir, sondern auch den Mitarbeitern, die ich dann schon hatte. Und auch ja einer Lenkung von oben. Daran glaube ich immer, dass man nicht des Glückes eigener Schmied ist, sondern dass schon jemand auch mithilft.
Ja.
Und wenn man das dann offen und ehrlich meint und nicht irgendwelche Situationen ausnutzen will, sondern ich hatte mir vorgenommen, du hast Verantwortung jetzt für die Menschen, die du mit auf deinen Weg nimmst und diese Verantwortung kannst du nicht einfach in den Sand setzen.
Ja.
Und das motivierte mich auch über die dann zwangsläufig auftretenden Schwierigkeiten hinweg durchzuhalten und das so Stück für Stück weiterzuentwickeln. Und bis heute bin ich meiner Frau Martina unendlich dankbar, dass sie diesen Wahnsinn mitgemacht hat. Denn sie konnte ja ungefähr abschätzen, was das bedeutet, wenn man alles, was man an Vermögen hat, plötzlich nicht mehr hat, sondern es verpfändet ist. Und im Falle eines Scheiterns wären wir also nicht nur bei Null, sondern bei minus X mit den angehäuften Schulden gewesen. Und da gibt es sicher wenige Frauen, die da nicht weglaufen.
Na.
Spätestens wenn sich nicht nach kurzer Zeit der Erfolg einstellt.
Na.
Und wenn ich heute in meiner Tätigkeit in Unternehmensnachfolge dann oft so manche Lebensbegleiterinnen, nenne ich sie mal, von angehenden Unternehmern befrage, wie haben sie sich denn das vorgestellt, wenn ihr Mann Unternehmer ist, und sie dann erzählen, dass sie dann mehr Urlaub haben, größeres Auto, mehr Möglichkeiten, dann denke ich, lieber guter Unternehmer, entweder verabschiedest du dich von deiner Idee oder von deiner Frau oder Freundin, weil das geht nicht gut so.
Mhm.
Und das war für mich auch die Motivation, dass ich jemanden hinter mir wusste, der einfach zu mir steht. Also Unternehmensgründung nur mit Kapital und nur mit Ideen alleine reicht nicht. Man braucht auch einen Lebenspartner, der einen über die Tiefen hinweg schleppt und immer wieder an das erinnert, was man mal vorhatte. Und das hatte ich zum Glück.
Wow. Und war das für dich eigentlich Thema in dem Laufe deiner Jahre, dass wir in deine Fußstapfen treten oder einer von uns oder wir gemeinsam? Oder war das für dich eigentlich nie Thema? Also So richtig gesprochen haben wir ja da tatsächlich nicht, weil ihr habt immer gesagt, okay, wir wollen eure Stärken unterstützen und ihr sollt das machen, was euch glücklich macht. Aber war da trotzdem so ein bisschen die Sehnsucht mal da? Oder?
Aber sicher.
Ja.
Wenn man so ein Lebenswerk aufbaut und sieht, das hat Zukunft, das hat Potenzial, dann möchte man das natürlich vererben, man möchte etwas weitergeben. Und unser Ältester, dein Bruder Gernot, der hatte eigentlich die technische Ausbildung par excellence dafür. Ja. Aber seine Liebe galt nicht dem Holz oder Holzwerkstoffen oder diesen Dingen, die wir machten, sondern seine Liebe galt der Elektronik und der Fabrikautomatisation. Und sein Studium war auch dahin ausgelegt. Und ich spürte, dass das für ihn die Erfüllung ist. Und warum sollte ich ihn in ein Korsett zwingen, was er auch verneint hatte?
Ja.
Und du, liebe Vera, hast ja auch einen nicht minder erfolgreichen Weg eingeschlagen und Ulrich auch. Und somit kann man eigentlich froh und dankbar sein, dass die Entscheidungen so gefallen sind, wie sie gefallen sind und daraus für alle Beteiligten ein optimales Leben entstanden ist.
Ja. Ja.
Also ich wusste ja aus der elterlichen Situation heraus, was das bedeutet, wenn man als Nachfolger dressiert wird.
Ja.
Und ich wurde im wahrsten Wortsinne dressiert. Das begann vom morgendlichen Aufwecken im Sommer um 5, im Winter um 6 und von Arbeitseinteilung und Pflichterfüllung bereits als 6-, 7-, 8-, 10-Jähriger und später im Umfang eines normalen Arbeiters, dass man damit eigentlich nicht ans Ziel kommt.
Ja.
Und es war eher abschreckend für mich und auch die gewünschte Ausbildung, die ich eigentlich haben wollte, ließ man mir nicht zukommen. Und deshalb war für mich klar, das, was du erlitten hast, das musst du nicht auch noch deinen Kindern aufbürden. Und so bin ich heute sehr froh, dass sie ihre Wege auch ohne so einen Zwang gefunden haben und damit glücklich sind, wie man ja hier im Moment erlebt.
Ja, also ich persönlich bin da sehr, sehr dankbar drum, denn ich glaube, das wäre ja auch für beide Seiten dann so, dass man, also als unter, wenn man die Nachfolge antritt, muss man ja schon auch so ein bisschen, man kann ja da jetzt nicht alles umkrempeln, nur weil man kann vielleicht eigene Ideen reinbringen, aber ich denke, da ist ja auch immer so ein bisschen die Hand der Eltern dann noch mit drin und die Eltern kommen vor allem nie zur Ruhe, ne, wenn das innerhalb der Familie weitergegeben wird, aber da kommen wir noch später zu. Jetzt möchte ich erstmal wissen, als du eben so älter wurdest und wusstest, okay, es kommt jetzt so eine Zeit, wo du die Firma eben übergeben möchtest. Wie bist du da vorgegangen? Wie läuft sowas? Heißt es dann ja, der Stölzel will verkaufen? Geht es über Mundpropaganda? Macht man da eine Ausschreibung? Fragt man erstmal Leute, die man kennt? Wie bist du denn da vorgegangen?
Ausschlaggebend war für mich der Unfalltod unseres Sohnes Gernot, dass mir klar wurde, das Leben besteht noch aus anderen Perspektiven als noch mehr Umsatz, noch mehr Ertrag, noch mehr dies und das. Und zu dem Zeitpunkt war ich 56, wo ich die Entscheidung dann traf, etwas tun zu müssen.
Ja.
Letztendlich fragen natürlich auch immer die Banken nach, obwohl wir es dann schon geschafft hatten, einigermaßen aus der Abhängigkeit rauszukommen. Aber der eigentliche Antrieb war, dass ich das Feuer im Unternehmen weitergeben wollte und nicht irgendwelche Asche. Weil leider warten zu viele darauf und das Unternehmen leidet darunter, wenn Führungsschwächen entstehen, wenn Innovationsstaus auftauchen und so weiter. Ja, ich habe mich dann intensiv 4 Jahre lang damit beschäftigt. Wie verkauft man ein Unternehmen oder wie kann man eine Unternehmensweitergabe richtig organisieren? Und zum Glück gibt es viele Player auf diesem Sektor. Es gibt die Banken, die sich darum kümmern. Es gibt M&E-Unternehmen, also Unternehmensmakler, Mergers and Acquisitions. Und diese Firmen sind professionell auch darauf eingestellt, die Partner zusammenzubringen. Darüber hinaus habe ich mir alles reingezogen, was es überhaupt auf dem Sektor gibt. Und als erstes guckt man natürlich entlang der eigenen Wertschöpfungskette.
Ja.
Also welche Lieferanten oder welche Kunden könnten Interesse an dem Unternehmen haben. Natürlich nur alles rein fiktiv. Als zweites hat man dann die Finanzinvestoren, also Private Equity Fonds und ähnliche Strukturen, die mit Kapital in die Unternehmen gehen und diese Unternehmen aber niemals lange halten wollen, sondern nur pushen und wieder verkaufen. Andere haben leider noch schlechtere Absichten. Die kaufen gute Unternehmen, schlachten sie aus und die Arbeitnehmer bleiben auf der Strecke. Ja. Was mal ein Politiker mit Heuschrecken bezeichnet hat, was ich leider auch erlebt habe. Ja, und dann gibt es halt noch die sogenannten Managementlösungen, also Management by out und Management by in. Also einmal kommt der Nachfolger aus der eigenen Firma, einmal kommt er von außen. So diese drei generellen Wege hat man und da gilt es nun ganz, ganz behutsam vorzugehen, denn man kann und darf niemals öffentlich machen, dass man was verkauft.
Ja.
Denn wenn das sich herumspricht, dann ist natürlich als erstes der Wettbewerb da und beginnt Zweifel an der Zukunftsfähigkeit dieses Unternehmens zu streuen. Ja, und was ist dann? Dann brechen Kunden weg und es kommen nur Schwierigkeiten auf. Also Geheimhaltung ist das A und O. Aber wie hält man sowas auf Dauer geheim? Man kann mit den Kandidaten, die man dann im Blick hat, Verschwiegenheitserklärungen vereinbaren. Man kann alle möglichen Regelungen treffen, auch strafbewehrt und mit allen möglichen Folgen ausgestattet, damit die sich ja da auch daran halten. Das klappt weitestgehend auch und so tastete ich mich langsam voran. Ich stellte dann sehr früh fest, dass diese Finanzinvestoren, wenn sie es ehrlich meinen, und wenn ich mich richtig erinnere, hast du sogar einen kennengelernt.
Ja.
Das war ein hübscher Kerl, ne? Also die waren mal auf einer unserer Innovationstage, die wir dann jedes Jahr abhielten und unsere Kunden und Partner aus der Technik dazu eingeladen haben. Und das haben die sich halt auch mal angehört. Und die waren natürlich sehr begeistert, weil wir waren wachstumsorientiert, wir waren unheimlich innovativ. Wir hatten zahlreiche Patente zu der Zeit schon erwirtschaftet und waren mit neuen Produkten dem ganzen Geschehen weit voraus, insbesondere mit dieser Vakuumdämmung. Ja, und das brachte natürlich Interessen auch bei ausländischen Firmen oder Unternehmen. Und so hatten wir Kontakt auch zu chinesischen Firmen und auch zu anderen osteuropäischen, was mich sehr gewundert hat. Aber für die war halt wichtig, was können wir an Technologie einkaufen, was können wir an Marktzugang einkaufen und was können wir auch letztendlich als Management und Stützpunkt für Europa im weitesten Sinne dann generieren. Ja, und mit dieser einen Firma, ich muss noch vorausschicken, circa 30, 40 Gespräche verliefen. Ergebnislos.
Okay.
Denn stellte sich sehr schnell raus, entweder fehlte es am wirklichen Willen, das Unternehmen in der Struktur zu erhalten, oder es fehlte auch an Finanzmitteln.
Ja.
Auch hier sei gleich vorausgeschickt, wenn jemand sowas plant, es gibt da ganz tolle Interessenten, die eine Firma kaufen wollen, aber letztendlich die Schulden von der zu kaufenden Firma dann bezahlen lassen. Also das ist eine Konstellation, auf die man achten muss. Naja, in unserem Falle war dann dieser eine Finanzinvestor interessant, denn er hatte Mittel, er hatte ein Konzept, er wollte das Unternehmen in der Struktur beibehalten und wirklich ausbauen. Und das war
klang erstmal gut, ne?
War dann soweit klar. Aber ich hatte schon ganz weit im Vorfeld, als ich die Entscheidung traf, dem Führungsmitarbeitern gesagt, was ich vorhabe.
Ja.
Gesagt, Leute, ihr habt jetzt die einmalige Chance, Unternehmer zu werden.
Ja.
Ja, und wie soll das gehen? Ja, das gibt genügend Möglichkeiten, das zu gestalten. Ihr müsst nur die innere Entscheidung dafür treffen.
Ja.
Und das verlief dann 2 Jahre ohne irgendeine Antwort. So wurden in der Zwischenzeit die Verträge und diese Auseinandersetzungsverhandlungen über alles und jedes Detail weitergeführt. Und zum Schluss lag halt dann auch ein toller Vertrag auf dem Tisch, der viele, viele Seiten beinhaltete und viele Rückkopplungen und Rückwirkungen und.
Ja.
Und das Management merkte dann plötzlich, oh, da kommt ja auf uns was völlig Neues zu.
Ja.
Nämlich nicht mehr so Führung wie bei Stölzl, hallo, heute machen wir das und nächstes Jahr jenes,
ja,
sondern dass man dann mit völlig neuen Strukturen konfrontiert ist und die ihnen weder behagten noch die sie beherrschten.
Ja.
Also gab es dann nochmal ein Treffen und ich sah Leute, woran liegt es denn eigentlich, warum kommt er nicht voran, weil sie wurden dann auch nervös und unruhig und dann stellte sich halt heraus, es liegt an den Finanzmitteln, es liegt an verschiedenen Steuerungsmechanismen und dass man halt nicht alles beherrscht, wie zum Beispiel das Thema Betriebswirtschaft im weiteren Sinne oder Bilanztechnik und. Also das alles haben wir behandelt. Ich möchte aber auf diese Details der Unternehmensnachfolge jetzt nicht eingehen, ja, weil das sind Internas.
Ja.
Aber ich habe ein Rezept, wenn jemand das machen will, wie man das wirklich sinnvoll gestalten kann.
Ja.
Ja, und dann kam eigentlich der Tag zur, ja, mehr oder weniger Vorendverhandlung, sage ich mal.
Mit dem anderen.
Mit dem Investor.
Ja. Mhm.
Meine Finanzchefin und auch Personalleiterin und zugleich Ehefrau war ja auch immer mit dabei, weil sie auch an dem Unternehmen beteiligt war. Und als dann die Personalliste durchgearbeitet wurde, hatten die Übernehmenden plötzlich die Idee, dass man einen Großteil älterer Mitarbeiter nicht übernehmen möchte.
Mhm.
Weil man hat immer bei solchen Firmen Angst, dass man dann irgendwelche Pensionsansprüche oder Rentenzusagen oder irgendwas übernehmen muss.
Mhm.
Und ältere Mitarbeiter ohnehin irgendwie vielleicht ein Problem sind. Aber genau diese Leute waren unser Know-how, weil die haben das mit mir zusammen aufgebaut.
Ja,
ja, die hatten keine Ingenieursausbildung, aber sie hatten, hätten sie auch nicht bekommen können, denn das, was wir taten, war komplett neu.
Mhm.
Gab's vorher nicht. Also war alles mehr oder weniger aus eigenen Erkenntnissen heraus geschaffen.
Mhm.
Und dieses Know-how konnte man weder anderweitig zukaufen noch substituieren. Also es war uns plötzlich klar, das ist nicht im Sinne dessen, was wir vorhaben.
Ja.
Denn wir wollen nicht die Menschen verkaufen.
Ja.
Ich will das Unternehmen verkaufen, ja, aber nicht diese Menschen, die mit mir 20 und mehr Jahre wie irre gearbeitet haben.
Ja.
Und das haben viele davon. Samstage, Sonntage, Urlaubsverzicht und. Und dann soll ich denen sagen, ihr seid jetzt übrig? Nein, Martina, meine Ehefrau und Mitinhaberin, schüttelte den Kopf. Da war für mich klar, an der Stelle geht's nicht weiter mit den Verhandlungen.
Ja.
Ich sagte das aber nicht klar und deutlich, sondern brach das halt ab und vertagte es und holte mir dann die eigenen Leute wieder an den Tisch und brachte dann mit Hilfe des Steuerberaters ein Konzept zustande, was sich als äußerst tragfähig und zukunftsfähig erwiesen hat.
Ja.
Und somit können wir heute jeden Mitarbeiter, ob alt oder jung, den wir noch treffen beim Einkaufen oder auf der Straße, mit freudigem Blick entgegensehen, denn er weiß, er hat entweder noch seinen Arbeitsplatz oder alles ist gut gelaufen und er musste keine Bitternis in Kauf nehmen.
Ja.
Und das macht einen mehr froh, als ob man eine halbe Million mehr oder weniger erlöst.
Absolut. Ja.
Denn dieses ruhige Gewissen, und ich freue mich immer, wenn ich die sehe und vor allem, wenn immer Frage kommt, und wie geht es der Frau? Ja, weil die Frau hat immer dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter auch günstige Darlehen bekamen, wenn sie sich privat erweitern wollten, Wohnungskauf, Hauskauf, Autokauf. Und das war halt auch Teil unserer Sozialpolitik und das war wichtiger als große Tarifverhandlungen.
Wow. Ja.
Und so war dieses Miteinander schon wirklich wie eine Familie. Und man verkauft ja auch kein kein Familienmitglied.
Ja, ja, wow. Also das heißt, da höre ich dann schon raus, weil jetzt fungierst du ja als Berater für andere Firmen, die dich anfordern, um da Hilfe zu bekommen. Und du sagst, meine Mama und deine Frau war deine Beraterin oder hattest du auch externe BeraterInnen?
Im engeren Sinne nein.
Ja.
Ich habe mir nur alles von denen abgeholt, was ich an Wissen abgreifen konnte.
Ja. Mhm.
Und wenn man das intensiv genug tut, dann erkennt man auch sehr schnell, wie die Zusammenhänge sind und wie die Maßnahmen zu gestalten sind. Also Ich brauchte dann eigentlich, das soll nicht überheblich klingen, aber ich wusste, was ich dann zu tun habe.
Ja.
Ja. Und hatte dann auch einen guten Anwalt für Unternehmensrecht und einen noch besseren Notar, der noch die Feinheiten dann auch gestaltete. Und beide sind heute noch meine engsten Freunde.
Ja.
Und mit denen zusammen wusste ich, das Vertragswerk ist ausgewogen. Es gibt keine Einseitigkeiten.
Ja.
Und alle konnten damit leben, was sich bis heute ja auch bestätigt hat.
Ja. Wow, wow. Jetzt, wenn du angefordert wirst, hast du da, ja, was würdest du da sagen? Gibt's so Tipps auf der Suche nach dem geeigneten Nachfolger, nach der geeigneten Nachfolgerin? Hast du da sowas Pauschales oder ist das tatsächlich sehr, sehr individuell zu betrachten?
Es gibt etwas Pauschales und zwar ist das der Zeitfaktor.
Mhm.
Man kann nie früh genug damit beginnen und wenn jemand meint, ich entschließe mich, mein Unternehmen zu verkaufen, schneller Deal erledigt, dann ist das der größte aller Irrtümer. Eine Zeit von 1 bis 3 oder gar 4 Jahre ist nicht falsch bemessen.
Ja, das hast du ja von deinem eigenen gerade berichtet.
Ja gut, ne? Da war die Lehrzeit dabei sozusagen. 2,5 Jahre war Lehrzeit, der Rest war Transaktion.
Okay.
Und wenn jemand den Fehler macht, so wie ich in meiner jetzigen Beratung einen 92-Jährigen habe, der mich nochmal anrief, nachdem ich schon einmal bei ihm war. Also jetzt müssen wir das endlich anpacken und denke, jetzt ist es soweit. Und wir gingen gemeinsam nochmal durch seine Firma, damit ich alles erfasse, was er letztendlich an Philosophie und Know-how zu verkaufen hat. Und am Ende des 3-stündigen Gespräches sagt der Stölzl, das ist wirklich toll, das müssen wir alles machen, aber jetzt ist es noch zu früh für mich. Gut, sage ich, dann sind Sie einer der wenigen, die das ewige Leben haben.
Ja.
Haben bisher noch keinen getroffen, aber bitte, es ist allerhöchste Zeit. Sie haben nur noch wenig Luft und es dauert noch eine Weile. Bitte unterschätzen Sie das nicht. Und Sie haben hier 200 Mitarbeiter und die Verantwortung dafür sollte Ihnen doch auf dem Herzen liegen, weil das ist doch das Wichtigste, dass diese Menschen nicht irgendwo plötzlich im Regen stehen.
Naja, also darf ich dich da ganz kurz unterbrechen? Weil da würde mich interessieren, denkst du, da ist jetzt so der Faktor, der kann das sein Lebenswerk quasi einfach nicht abgeben? Der kriegt das nicht übers Herz oder was ist da der... Oder denkt er tatsächlich noch, dass er so viel Zeit hat? Was ist da deine Einschätzung?
Es ist so, dass wenn man 50 oder mehr Jahre Boss und Alleinherrscher und Patriarch oder wie auch immer man sein Unternehmen geführt hat, war, dann ist es einfach schwierig, aus dieser Machtposition heraus abzutreten.
Okay.
Dann kommen dazu Gedanken zum Berufsende, zum Lebensende.
Ja.
Es kommen Gedanken dazu, was mache ich überhaupt danach?
Ja.
Und da die wenigsten einen Plan B für ihren dritten Lebensabschnitt haben, sehen sie nur ein großes schwarzes Loch.
Okay.
Und vor diesem Loch haben sie fürchterliche Angst und finden immer mehr Argumente, weshalb sie weitermachen müssen.
Okay.
Dann schwingt noch mit das Misstrauen gegenüber potenziellen Nachfolgern, wo immer die sein sollten, von außen oder aus der Firma oder Finanzinvestoren. Und man vertraut eigentlich außer sich selbst niemanden mehr. Und das ist das große Handicap. Ja. Und deshalb scheitern die letztendlich an dieser inneren Barriere. Und das tut mir immer weh, denn wenn man überlegt, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland 190.000 Unternehmen haben, wo der Inhaber im rentenfähigen Alter ist, egal ob wo man die Grenze bei 55 oder bei 75 setzt. Und dahinter stehen 4-5 Millionen Arbeitsplätze.
Ja.
Und aus meiner Schätzung und Kenntnis sind 80% super aufgestellt. Die sind solvent, die sind gut im Markt, die sind topfit.
Ja.
Und wo bleibt der Nachfolger?
Ja.
Leider hat unsere Spaß- und Freizeitgesellschaft viele Nachfolger verdorben, muss man so sagen.
Ja.
Angst vor einer schwankenden Work-Life-Balance, ja, was immer das ist. Dabei kann man eigentlich nur mit guter Arbeit richtige Erfüllung finden. Zumindest habe ich das erlebt. Alles andere ist nur geliehen. Das ist nichts, was man für sein Leben als Basis nutzen kann. Ja, und dann ist es halt so, dass unsere Regierung zwar im Wirtschaftsbereich ein bisschen was tut, Bayern ist da ganz gut. Die haben also eine eigene Bank, die solche Unternehmensnachfolgen auch finanziert und Eigenkapital zur Verfügung stellt, damit ein minder bemittelter Investor auch dann kaufen kann.
Ja.
Und es gibt viele, viele Fördermöglichkeiten. Wenn man die alle kennt, dann fragt man sich, warum tun die Menschen das denn nicht?
Mhm.
Aber es ist die Angst vor Verantwortung, es ist die Angst vor dem Risiko, wobei in ein laufendes Unternehmen einzusteigen, wenn ich die Abläufe, Zahlen und Marktgegebenheiten kenne, eigentlich ja kein Risiko ist.
Naja, man hat wahrscheinlich am meisten Angst vor sich selbst, dass man
Richtig.
Mit seinen mangelnden Fähigkeiten das wahrscheinlich in den Sand setzen könnte.
Das ist es. Ja. Es ist ja anders als eine Neugründung, ja, mit der ich bei Null anfing und nichts in der Hand hatte, außer meinem Businessplan.
Ja.
Und das ist das Verrückte, dass diese Firmen sich auch schwer tun, Nachfolger zu finden, was aber auch mit den Abzugebenden zusammenhängt, da die einfach, wie schon gesagt, ihre inneren Barrieren, ich will verkaufen, ist das eine, ich will es tatsächlich, ist dann das zweite und ich tue es jetzt.
Mhm.
Und bis er diese dritte Schwelle dann überschritten hat, das kann dann auch Jahre dauern, wie ich oft erlebt habe.
Was ist denn so die häufigste Frage, die an dich herantritt? Also wenn du als Berater hinzugezogen wirst.
Ja, als erstes, Sie haben doch das geschafft, weil ich bin über verschiedene Gremien wie IHK und Unternehmensverbände dann halt in den Kreisen da bekannt und werde da weiterempfohlen. Ja, dann kommt immer die Frage oder die Feststellung, Sie haben es ja geschafft, das machen Sie für uns jetzt auch. Ja, schön und gut. Wollen Sie das überhaupt, ist die erste Frage. Ja, natürlich, ja. Ich sage, wie ernsthaft wollen Sie es denn? Ja, und dann kommt schon das Zögern, ja. Und es sind dann auch mangelnde Vorbereitungen. Bevor überhaupt ein Verkaufsgespräch stattfinden kann, muss ein Unternehmen seinen eigenen Betrieb ordnen. Er muss ihn via Außensicht beurteilen lernen. Stärken, Schwächen,
ja.
Vorteile, Nachteile. Er muss einfach eine schonungslose Analyse machen.
Ja.
Denn der Käufer tut's auch.
Ja.
Und wenn er selber tut, stellt er seine Schwachstellen ja früher fest und kann sie gegebenenfalls noch ausbügeln.
Mhm.
Er muss dann auch alle Verflechtungen, die im Unternehmen sind, oft sind da, ich habe mal erlebt, dass in einer Familie 12 Mitglieder da mitbestimmten.
Mhm.
Ja, mit 12 Mitgliedern kann man kein Unternehmen verkaufen, weil das sind dann 12 Meinungen und das funktioniert nicht. Also muss man erst Abfindungen oder Lösungen erarbeiten, dass man wirklich ein verkaufsfähiges Unternehmen hat. Man muss die heiligen Kühe, die es da drin gibt, schlachten. Das heißt, der eine, dem gehört dieses Grundstück, der andere hat jene Privilegien.
Mhm.
Alles weg.
Mhm.
Alles bereinigen. Und da fängt die eigentliche Hauptaufgabe an, weil jetzt die Tante, der Onkel, der Bruder plötzlich im Wege ist. Aber es geht nicht anders. Und wenn man diese Aufgaben erledigt hat, was oft einschließlich rechtlicher, juristischer, gesellschaftsrechtlicher Vorgänge schnell ein Jahr lang dauert, hinter sich hat, dann kann man mal überlegen, wie präsentiere ich mein Unternehmen, wie stelle ich es auf, wie mache ich die Braut schick und dann kann ich erst in den Markt gehen.
Mhm.
Und das denken manche, ja, das brauchen wir doch nicht, wir sind ja bekannt. Nein, sind wir vielleicht vom Namen her, aber nicht von den Inhalten.
Mhm.
Und auf die Inhalte kommt es ja an und auf die Zukunftsfähigkeit dieses Unternehmens. Und das gilt es herauszuarbeiten und auf die problemlose Übergabe, weil niemand will den Onkel mitkaufen.
Ja, also ist es so, dass hauptsächlich jetzt das um familieninterne Übergaben geht, wo du als Berater hinzugezogen wirst? Oder ist das so 50-50 oder wie kann man sich das vorstellen? Wie oft wird an extern verkauft und wie oft, also wo du jetzt Berührung mit hast? Ne?
Ja, also leider nehmen die Übergaben im Familienkreis immer mehr ab.
Ja.
Mhm. Wenn die Familie intakt ist, dann braucht man mich nicht.
Mhm.
Ich habe von 12 Fällen einen einzigen mit Familienproblemen gehabt.
Okay.
Alle anderen haben das von alleine geschafft, weil es einfach ja gelungen ist, das Verhältnis zwischen, sagen wir mal, Vater und Sohn oder Tochter richtig zu gestalten.
Mhm.
Und das Erste, was man dann auch machen muss, ist Spielregeln vereinbaren. Also die Eltern müssen mit den Kindern Spielregeln aushandeln.
Mhm.
Und zwar ganz knallharte.
Ja.
Wer darf was? Wer entscheidet was? Ab welchem Zeitpunkt nicht mehr?
Ja.
Und. Und welche Übergangszeit räumen wir uns ein und wenn die zu Ende ist, dann hat der Patriarch sich zu verabschieden. Mhm. Es muss nach innen und außen glasklar kommuniziert sein, sonst geht's schief. Mhm. Weil wenn Partner oder Mitarbeiter nicht mehr wissen, an wen sie sich wenden sollen im Ernstfall, dann ist das Scheitern schon vorgegeben. Mhm. Und die Autorität des Nachfolgers, die darf niemals in Zweifel geraten. Und da neigen halt leider die Patriarchen oft dazu, da noch ein Machtwort zu sprechen. Und das ist der Tod für den Neuen. Ja?
Ja.
Und deshalb muss der Alte, in Anführungszeichen jetzt, die Übergangszeit so kurz wie möglich halten und einfach darauf vertrauen, dass er das richtig macht. Denn er kann ja eh nichts mehr ändern.
Ja.
Und wenn er das nicht kapiert, dann ist leider das Scheitern oft vorprogrammiert.
Hast du das dann auch schon erlebt, dass dann so eine Firma, die du unterstützt hast, letztendlich zerbrochen ist? Oder?
Ja, leider. Leider habe ich das erleben müssen nach fast 5 Jahren.
Okay.
Intensiver Begleitung ist es gescheitert.
Okay.
Und zwar daran, dass plötzlich Ansprüche noch auftauchten
und
juristisch gegen die Firma durchgesetzt wurden. Und somit das ganze Gebilde zusammenbrach aus finanziellen Gründen heraus. Und das ist natürlich bitter. Ja, aber wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft auch. Oder es gibt ja da viele Sprüche. Ne?
Ja.
Und das kann man mit klaren Regelungen, Governance-Kodex oder wie immer man das nennen will. Und hier müssen sich beide Parteien hinsetzen und sozusagen ihr Testament in unternehmerischer Hinsicht machen. Was wollen wir und was wollen wir nicht? Und wenn sie sich dann an diesen Fahrplan halten, dann gelingt es. Und wenn nicht, dann wissen sie auch, warum sie scheitern.
Ja. Bist du denn hauptsächlich in branchenähnlichen Unternehmen unterwegs? Oder ist es jetzt so, dass du auch noch ganz viel dazu lernst, weil du komplett für dich fremde Unternehmen inhaltlich begleiten darfst?
Ich habe mittlerweile gelernt, dass die Prozesse und die Übergabemechanismen nahezu identisch sind.
Mhm.
Also in betriebswirtschaftlicher Hinsicht sowieso, in technischer ähnlich und was das rein branchenspezifische anbelangt, das kann man schnell überblicken.
Okay.
Also ich kann heute auch Milchprodukte managen.
Okay.
Oder was völlig anderes.
Ja, okay. Weil es einfach tatsächlich ähnlich abläuft von den Strukturen her und wie diese Übergabe oder die Übernahme letztendlich zu laufen hat, ist egal, was das Produkt ist, oder?
Ja. Das Prozedere ist auch juristisch letztendlich ja vorgegeben. Was muss in den Verträgen stehen? Was wird übergeben? Was ist es wert? Und da sind wir auch bei einem Punkt. Was ist es wert? Habe ich vorher alles bereinigt? Habe ich mein Unternehmen sauber ausgefegt? Habe ich alle Hürden beseitigt? Und habe ich wirklich meine Stärken richtig im Griff und meine Schwächen möglichst ausgeräumt? Dann hat das Unternehmen auch einen ganz anderen Wert, als wenn ich mit unvorbereiteten Dingen an die Öffentlichkeit gehe. Ja. Und das habe ich zum Glück gelernt aus solchen Vorträgen und aus solchen Veranstaltungen, die Banken oder auch die Industrie- und Handelskammer veranstaltet hat und immer wieder gehört habe, was die Punkte waren, wo es scheiterte. Und dann weiß man ja, was man zu tun hat. Ja.
Ja.
Also man lernt und dieses Know-how, was ich mir dadurch erworben habe, das stelle ich heute mehr oder weniger ehrenamtlich zur Verfügung.
Wow.
Manchmal bekomme ich dafür was.
Feuchten Händedruck. Nein.
Ja, doch, ich muss das jetzt erwähnen, auch wenn es vielleicht von den falschen Leuten gehört wird. Ich habe ein wirklich fast aussichtsloses Unternehmen sehr gut weitergebracht.
Ja.
Und da man wusste, dass ich mich mit meinem Hobby Drechseln und Holzbildhauerei beschäftige und sagen wir mal, dieser Deal eine sehr lange Zeit in Anspruch nahm und auch ja immer Energie kostet.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass man da ein paar fromme Sprüche loslässt, sondern man muss ja auch selbst alles analysieren. Man muss sich eine eigene Meinung bilden. Man steht ja sozusagen als Mittler zwischen den beiden Parteien und soll das möglichst fair aushandeln können.
Ja. Ja.
Also muss ich die Internas besser kennen als der Verkäufer selbst oder der Käufer.
Ja.
Und das erfordert Zeit und die kostet auch Lebenskraft, muss ich ganz klar sagen.
Ja.
Und als das dann endlich in trockenen Tüchern war, das Geld auf dem Konto war, bekam ich 3 Stück Holz mit roten Schleifen drum.
Tatsache. du Scheiße.
Das war für mich die Erleuchtung, dass es doch verschiedene Menschen gibt.
Ah, Wahnsinn.
Die auf der einen Seite eine große Summe einstreichen, die sie sonst nie in ihrem Leben bekommen hätten.
Ja.
Und auf der anderen Seite, weil ich sagte, ja, was ist es Ihnen wert? Wir haben ja vereinbart, dass ich keine Stundensätze von 120 Euro oder Tagessätze von 600 habe. Also ja. Entscheiden Sie, was es Ihnen wert ist. Naja, also auch darum geht es mir letztendlich nicht. Ich habe in meinem Leben sehr viel Hilfe bekommen, von wo auch immer. Ich habe mir irgendwann mal geschworen, wenn ich es mal kann, dann gebe ich davon was weiter und was zurück.
Ja.
Und mich erfüllt es mit Freude, wenn es mir gelingt, so eine Transaktion zum Erfolg zu führen. Ja. Das ist einfach toll. Das kann man nicht bezahlen, dieses Gefühl. Ne?
Ja, nichtsdestotrotz darf ja auf der Gegenseite ein wenig Wertschätzung da sein. Ne? Also das ist ja
würde
so
einen natürlich
sonst
freuen.
Sonst führt es ja doch am Ende zu Groll. Wie ist es denn da eigentlich von deinem Erfahrungswert her, wenn Menschen daran gehen, Unternehmensnachfolge anzustreben, sind da in den Köpfen oftmals, sag ich mal, so die Eurozeichen zu sehen, dass es immer hauptsächlich darum geht, möglichst viel bei rauszuschlagen, oder geht es da vielmehr um Ideelles? Also verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, natürlich. Je nach Charakter spielt natürlich alles mit.
Mhm.
Der eine möchte wirklich sein Lebenswerk weitergeben, so wie er es geschaffen hat, und möchte nicht, dass das zergliedert und filetiert wird.
Mm.
Der andere möchte natürlich auf Druck von wem auch immer die Yacht, die Villa, die Insel kaufen.
Mm.
Und das klappt dann halt auch nicht.
Mm.
Ja, also das Schwierigste ist immer der Kaufpreis.
Mm.
Obwohl der sich aus harten Fakten wie Ertragskraft des Unternehmens oder Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, es gibt da 3-4 verschiedene Berechnungsmethoden, nachdem man ein Unternehmen bewerten kann, aber letztendlich ist es immer wieder die gleiche Frage, was ist der eine bereit oder in der Lage zu bezahlen und was ist der andere bereit zu akzeptieren.
Mm.
Und dieser Balanceakt, den versuche ich immer dahingehend zu gestalten, dass ich dem Verkäufer sage, passen Sie auf, wir haben jetzt diese Chance, wenn Sie diese Chance nicht wahrnehmen, ich kann Ihnen keine zweite in Kürze herzaubern. Es kann sein, aber es kann auch total niemals sein.
Mm.
Also überlegen Sie, was der bessere Weg ist, mit einem auskömmlichen Ergebnis in den Ruhestand zu gehen oder weiter auf das große Glück zu pokern, wo ich Ihnen leider nicht zu raten kann. Und dann kommt doch eine gewisse Einsicht zustande, die ich ja auch erlebt habe. Mir waren die Prioritäten Menschlichkeit wichtiger als Euro. Und somit kann ich die dann meistens überzeugen, dass sie dann sagen, ja, komm, das machen wir jetzt. Und dann ist das gut, weil was hilft es denn letztendlich? Man hat die Verantwortung als Unternehmer nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für die Menschen.
Ja.
Und das ist das, was leider immer vergessen wird heutzutage. Und das finde ich immer traurig, wenn dann sowas scheitert, weil man überzogene Forderungen gestellt hat.
Wie ging's denn dir, als du tatsächlich dann so diesen finalen Verkaufsvertrag unterschrieben hast? Was war da in dir drin an Gefühl?
Oh, die Gefühle, ja. Ich versuchte, die Gefühle auszublenden erstmal,
okay,
weil es war eine Transaktion, die alle Energie und alle Konzentration erforderte.
Mm.
Und nachdem das geschafft war, fällt natürlich einiges von einem ab.
Mm.
Aber ich hatte mich ja vorbereitet. Was will ich in meinem dritten Lebensabschnitt tun? Und das ist das, was ich auch allen Unternehmern in dem Stadium rate. Wenn Sie keinen Plan für Ihren dritten Lebensabschnitt haben, dann versuchen Sie, den jetzt erstmal zu strukturieren, und dann unterhalten wir uns weiter.
Mm.
Weil wenn Sie das nicht tun, dann haben Sie weder...
Dann ist dieses schwarze Loch da, von dem du gesprochen hast.
Erstens das,
gell?
Und zweitens haben Sie auch keinen Anreiz.
Ja. Yeah.
Mm. Und mein Anreiz war, als Kind in meinem kleinen oberfränkischen Dorf gab es einen Wagner, also der noch Wagenräder baute und Leiterwagen und Werkzeugstiele. Und der hatte so eine uralte Drechselbank, und das drehte sich und da kamen tolle Dinge raus. Und das wollte ich, aber musste natürlich was anderes lernen. Aber 50 Jahre später oder 60 bald hatte ich das dann endlich so weit, dass ich diesen Traum, diesen Kindheitstraum, dann verwirklichen konnte. Ich wusste, wenn das jetzt weg ist, dann kannst du endlich mal das machen. Dann stehst du zwar auch morgens um 6 oder 5 wie sonst auf, aber du musst es nicht. Aber wenn du aufstehst, kannst du was Tolles machen.
Ja.
Und das hat mich motiviert, über diese, sagen wir mal, Verlust hinwegzukommen.
Ja.
Es war ja auch kein Prozess von Knall auf Fall. Es war ja ein Prozess, der erst mit der Hälfte des Unternehmensverkaufs begann.
Okay.
Dann ein Jahr später die andere Hälfte, dann noch eine Zeit als Geschäftsführer, dann war ich Angestellter und kein Chef mehr. Und so ging das dann reibungslos auf die Nachfolger über und ich konnte mich auch innerlich besser von verabschieden.
Mhm.
Und dieser Verabschiedungsprozess ist auch wichtig, dass man das weder die Nachfolger Angst haben müssen, plötzlich vor ungelösten Aufgaben zu stehen oder unlösbaren, noch der Nachfolger dann plötzlich vor verschlossenen Türen steht, wie ich es auch erlebt habe.
Wow.
Diese Dinge gilt es halt immer sorgfältig auch zu vereinbaren.
Mhm.
Ja, und dann war ich plötzlich 24 Stunden für meinen Lebenstraum, Drechsel- und Holzbildhauerei, frei. Kaufte mir schon vorher Maschinen, hatte die ganzen Garagen voll Maschinen und Werkzeuge, aber hatte keine Ahnung, wie man das eigentlich anpackt. Da kamen mir wieder meine Kinder zur Hilfe und schenkten mir einen Holzbildhauerkurs in Tirol.
Ja.
Ich fuhr dahin und dachte mir, das kann ja heiter werden. Ich will ja kein Herrgottschnitzer werden da. Das, ich bin industriell geprägt. Da müssen Maschinen laufen. Da muss Input und Output stimmen. Da müssen Stückzahlen entstehen. Und so hatte ich halt dieses industrielle Denken noch im Kopf. Aber ich habe bereits zwei kleine Dinge zustande gebracht, brachte die freudestrahlend nach Hause. Die es betrachteten, meinten, naja, da kann noch mal was draus werden. Und so begann ich nach und nach, mich auch in diese Thematik einzuarbeiten, wobei ein bisschen Überheblichkeit meinerseits mitschwang. Ich dachte mir, ja, du, was hast du alles gelernt? Du hast in deinem Leben Millionen Kubikmeter Holz bewegt. Willst du ein bisschen drechseln, kannst du doch. Ja, dann hatte ich mal einen halben Finger nur noch und dann hatte ich mal eine Schnittwunde am Bauch. Und dann habe ich mir erstmal einen Zettel in die Werkstatt geklebt. Phase des Deppen. Weil ich wusste, du, so wie du beigehst, wird's nichts.
Ja.
Weil das jedes,
gute Selbstreflexion.
Ja, schmerzhafte.
Schmerzhafte noch dazu.
Jedes Handwerk hat seine spezifischen Eigenarten und Fähigkeiten, die man nicht einfach so mal übernehmen kann. Ja. Also besuchte ich Drechselkurse. Anfänger, Fortgeschrittene, Nassdrechseln, Spezialdrechseln und. Und irgendwann hatte ich den Dreh wirklich raus und hatte furchtbar viel Freude daran. Und das Schönste ist immer, wenn ich was Neues mache, dann ist die erste Abnahmeinstanz meine geliebte Ehefrau und die stellt dann fest, ob das im Hause bleibt oder verschenkt wird. Wenn es im Hause bleibt, das ist eine Auszeichnung.
Ja.
Wenn es verschenkt wird, dann ist es zwar schön und gut, also es soll nicht heißen, dass ich irgendwas nicht so Schönes verschenke, aber sie hat halt ihre Ansprüche an mein Können und somit ist das eine graduelle Würdigung, wenn ich da zu Hause bleiben darf. Dafür muss natürlich wieder was Altes weg, weil sonst können wir uns nicht mehr umdrehen in der Hütte.
Ja.
Und das ist...
Also der Gedanke der Massenproduktion ist ja schon noch in deinem
immer noch
Kopf.
Der ist immer noch da. Ja, ich habe jetzt wieder eine Serie gemacht, weil Serienfertigung ist halt nun mal rationeller.
Ja.
Und ich bin nicht der Typ, der autodidaktisch und meditativ sein Holz betrachtet und die Drehung im Unterbewusstsein nachvollzieht. Nein, ich will was zustande bringen.
Ja. Ja.
Und das kann trotzdem schön sein.
Ja.
Also gut, das sind die wunderbaren Erkenntnisse. Und dann eben auch die andere Seite wieder in der Nachfolgeberatung tätig sein zu können. Das sind zwei völlig gegensätzliche Pole, die mein Leben aber unglaublich bereichern.
Ja. Ja.
Weil eines musste ich erst lernen. Ich bin jetzt 54 Jahre verheiratet, glaube ich. Und in den 54 Jahren war ich ja eigentlich nur die Hälfte meiner Zeit anwesend. Die andere Hälfte war entweder in den Industrieunternehmen, wo ich in leitender Position tätig war und ja manchmal nur alle 14 Tage mal zu Hause war. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das eigene Unternehmen gründe, habe ich mehr Zeit. Das Ergebnis war, ich hatte überhaupt keine mehr und war dann kaum noch da. Es ist erstaunlich, dass diese Frau Vera Stölzl-Hegemann das Interview heute mit mir macht und mich noch kennt, weil ich ja eigentlich selten da war. Aber sie haben gesagt, wenn ich da war, dann warst du ganz da.
Ja, und das war auch so.
Und das kann ich auch allen empfehlen. Wenn man dann frei hat als Unternehmer, dann muss man nicht 1000 Hobbys und sonst was nachgehen, sondern sich um seine Familie kümmern.
Ja.
Und dann macht das alles doch noch irgendwie eine Ausgewogenheit doch im Leben aus. Also, ich bin sehr froh, dass ich diese Familie habe. Ich bin sehr froh, dass ich mein Hobby habe. Ich bin sehr froh, dass das Unternehmen so weiterläuft und alles, was an Möglichkeiten da ist, ausgeschöpft wird. Und somit kann man eines Tages mal sagen, ja, Leben hat soweit Sinn gemacht und ist gelungen.
Und darf man dich jetzt auch noch kontaktieren? Also wenn man jetzt das ist, zum Beispiel dieses Interview hört und ja genau an diesem Punkt steht, dass man eben vielleicht mit seiner Familie gerade darüber berät, Unternehmensnachfolgen einzuleiten? Oder sagst du, nee, der Punkt ist jetzt da, jetzt nur noch 100% Rentner?
Ja, also gerne kümmere ich mich um Unternehmen, die es wirklich ernsthaft wollen und die Voraussetzungen geschaffen haben, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Und hier gilt es, wenn man einen Nachfolger im Sinn hat oder im Visier, folgende 4, 5 Dinge festzustellen. Stimmt von dem Übernehmenden die Vision und die Zielorientierung, die er für mein Unternehmen braucht? Also ist der wirklich darauf geeicht und versteht er das, was diese Firma eigentlich ist und will. Das andere ist, verfügt er auch über Entscheidungsfreude und Verantwortungsbewusstsein. Wenn er das nicht hat, kann er kein Unternehmer werden. Das nächste ist die Authentizität und die Integrität. Also sind das, was ich spreche, ist das auch die Wahrheit in meinem Tun und Handeln? Weil Mitarbeiter oder auch Marktteilnehmer erkennen sehr schnell die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ja. Und das gilt es auch auszuloten. Das nächste ist der innovationsfreudig auch? Weil manche denken, oh, kaufe ich ein Unternehmen, das verwalte ich jetzt, ziehe alles raus an Finanzmitteln und dann war's das. Nein, ich muss es genauso weitergeben mit dem Feuer muss dafür sorgen, dass das auch für die Mitarbeiter erhalten bleibt. Ja, also, und bin ich auch lernbereit? Leider lerne ich viele kennen, die glauben, alles zu wissen. Also ich halte mich für einen Lernenden täglich und finde immer wieder, wie spannend das ist, was zu lernen. Und wer das nicht will, der verpasst eigentlich auch etwas Wesentliches im Leben. Ja, und was braucht er noch? Resilienz gegen die Anfeindungen von außen. Anfeindungen habe ich immer gesehen als Freizeit, Urlaub, Boot, Segeln, Golfen, Bibapo. Nein, braucht man nicht. Kann man später alles machen. Und Durchhaltevermögen und Ausdauer. Also ohne diese Ausdauer, die bei mir als Kind schon trainiert wurde, indem mein Vater mir Aufgaben stellte, die eigentlich nicht zu bewältigen waren, aber irgendwie versuchte ich es trotzdem zu schaffen. Und auch die Härte, mit der ich erzogen wurde, die schon an soldatisches Dasein erinnerte, machte mich eigentlich hart fürs Leben, für dieser Durchhaltewille. Ja, und was braucht man dann noch als letztes und wichtigstes zugleich? Menschlichkeit und Kommunikationsfähigkeit. Denn wenn ich mit meinem Umfeld nicht kommunizieren kann, das weißt du ja hier am besten, dann hilft das Ganze nichts. Und wenn ich nicht menschlich bin, dann bin ich ein Automat und mit Automaten will keiner umgehen. Wir brauchen mehr denn je Menschen. Denn Menschen wollen mit Menschen kommunizieren und nicht mit KI. Ja, und das ist das, was heute eigentlich die große Chance ist. Wenn ich ein echter Mensch noch bin, habe ich mehr Chancen als mit der tollsten KI im Rücken.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
Ja, und dann erreicht man auch das, was man sich vorgenommen hat. Wenn man über diese Fähigkeiten verfügt und die gilt es abzufragen, und die gilt es auch bei potenziellen Nachfolger auf den Prüfstand zu stellen, denn man tut sich, seiner Firma und auch dem selbst keinen Gefallen, wenn man da faule Kompromisse schließt.
Ja, da kommt mir jetzt auf jeden Fall der Satz, der hing ja auch an deiner Bürotür, geht nicht, gibt's nicht, der sehr, sehr prägend in unserer Familie auch da war. Ist das auch so ein Satz, mit den du weitergibst jetzt an die bei Unternehmensnachfolgegesprächen? Plus ist das auch so ein Satz, der dich selbst jetzt noch in deiner Freizeit und in deinem Tun prägt und begleitet?
Wenn man sowas mal verinnerlicht hat, dann ist das Teil des ganzen Wesens.
Mhm.
Wenn ich ein Werkstück neu in die Hand nehme und denke mir, ja, da kann ja nichts draus werden, dann kommt schon die innere Ermahnung, ja, geht nicht, gibt's nicht. Was ist denn dann die Möglichkeit?
Mhm.
Und es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Alternative und leider steigt man heute schon bei der ersten Schwierigkeit aus.
Mhm.
Und dieses kann ich nur über Durchhaltevermögen und über Kreativität letztendlich lösen, indem ich einfach suche und dann entstehen manchmal Wunderwerke aus dem, was man vorher verworfen hatte, sei es jetzt betriebswirtschaftlich, unternehmerisch oder auch künstlerisch. Ich habe so einen Drechselclub, wo wir uns einmal im Monat treffen und da hatte einer mal ein tolles Drumherum, also ein verrücktes Stück Holz weggeworfen. Aus dem Club kann man nichts machen.
Mm.
Und ich habe mir das angeguckt und ja, man muss vielleicht auch so eine Art Röntgenblick haben.
Mm.
Und dann habe ich das Klump auf Oberfränkisch mitgenommen und habe das bei mir zu Hause bearbeitet und habe es ihm das nächste Mal mitgebracht und habe gesagt, das ist dein Klump. Nee, hat er gesagt, das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Ich sage doch, das ist genau das. Das schenke ich dir jetzt, damit du in Zukunft nicht einfach was wegwirfst. Und so ist es auch mit Ideen im Leben, so ist es auch mit unternehmerischen Konzepten. Nichts verwerfen, suchen, was könnte dahinter stecken, was ist die Alternative, was kann ich noch daraus entwickeln? Und hat man einmal diese innere Fähigkeit entwickelt, dann ist das ein Automatismus.
Mhm.
Der endet nie. Ja.
Mhm.
Und das ist das Tolle daran. Dann fragen manche Leute, ja, wie haben Sie denn das geschafft? Ich sage, ich hatte keine Alternative zum Scheitern.
Mhm.
Und ja, was bedeutet das? Ich sage, ja, schauen Sie mal, warum sind so viele Auswanderer in der neuen Welt erfolgreich gewesen? Die hatten nur ein One-Way-Ticket, ja? Also mussten sie erfolgreich sein. Und vielleicht war es bei mir auch, ich hatte alles auf eine Karte gesetzt. Mhm. Ich musste erfolgreich sein.
Mhm.
Ich hatte keine Alternative zum Scheitern.
Mhm.
Und das ist eigentlich vielleicht auch etwas, wenn ich heute sehe, dass sich manche schon Hintertüren einbauen, dann sage ich, Leute, Ihre Vorgehensweise gefällt mir nicht.
Mm.
Sie planen hier einen Exit mitten im Prozess.
Mm.
Tut mir leid, das ist wie wenn der Rennfahrer auf halber Strecke überlegt, wo ist eine Abzweigung.
Mm.
Läuft nicht.
Mm. Also du würdest jetzt so sagen, quasi als Resümee, Vollgas mit der Abwägung der Gefahren, die auf dem Wege lauern, die mit einzuplanen, abzuschätzen, im Blick zu haben, ja, im Kopf sozusagen Alternativrouten zu binden und aber ansonsten immer vorwärts.
Ja, gut beschrieben, liebe Tochter Vera. Hervorragend.
Ja. Super zusammengefasst, wunderbar.
Diese Alternativen muss man natürlich jetzt vom Risiko her schon mit einplanen können.
Mhm.
Blind drauf los geht auch nicht, wenngleich ich es im Nachhinein betrachtet zu 75% getan habe.
Mhm. Ja gut, du kannst ja jetzt aus diesem manchmal Blindflug jetzt anders weitergeben, ne? Wenn man
ja, ich kann jetzt etwas sorgfältiger beigehen als bei meiner eigenen Unternehmensgründung.
Was ja auch sehr wertvoll ist und was du ja wahrscheinlich nur dadurch weitergeben kannst, weil du es eben negativ für dich erfahren musstest an manchen Punkten, gell?
Ja. Ja. Und auch, dass man sich vor Höhenflügen bewahren muss.
Ja.
Die meisten Fehler machen Unternehmen, ob Neugründungen oder Übernahmen, dann, wenn es ihnen zu gut geht.
Mm.
Das glaubt mir ja immer keiner, aber dann beginnt die Großzügigkeit.
Mm.
Die Großzügigkeit in Investitionen, die Großzügigkeit in Entscheidungen, die Großzügigkeit in Kostendenken und in Anschaffungen, die keinen Return bringen. Ja, dicke Autos, dicke Büros und so weiter. Den tollsten, den ich mal kennenlernte, der fuhr fast mit seinem Rolls-Royce bis zum Büro, also hatte kein Drive-In-Büro, aber kurz davor. Dann hatte er den Schreibtisch einen dreiviertel Meter höher auf einem Podest stehen. Mhm. Die Mitarbeiter oder Gäste oder Kunden oder Besucher saßen niedriger in gewisser Entfernung. Mhm. An der Bürotür war eine Ampel.
Was?
Auf Rot, Grün, Gelb, wann man rein durfte und wann nicht.
Ach.
Und innen leuchtete ein Licht, wann man gehen musste.
Mhm.
Und da habe ich mir gedacht, also deine Art von Unternehmensführung, wenn die Erfolg hat, dann mache ich grundsätzlich was falsch in meinem Leben. Und leider war nach 3 Jahren Schluss mit diesem Spuk. Und so kann man also kein Unternehmen führen.
Mhm.
Das geht nicht. Die Bescheidenheit, bescheiden zu bleiben bei allem, was man dann tut. Und Vorbild zu sein, das ist das, was ich auch letztendlich als Abschlussworte mitgeben möchte.
Mm.
Die Bescheidenheit im Auftreten und der Leistungswille, den man nach außen hin einfach spürbar werden lässt, ist eine bessere Motivation als tolle Trainings und sonst was für Aktivitäten, die einem der Markt anbietet für seine Mitarbeiter. Wir haben im Dreischichtbetrieb gearbeitet. Meine Dienstfahrten begannen zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Ich habe mir noch eine halbe Stunde eingeräumt, durch die Firma zu marschieren, den Leuten guten Morgen zu sagen und wo ich hinfahre und was ich tue, wenn sie fragten und. Die freuten sich, dass sie nicht alleine da morgens rumstehen oder noch aus der Nachtschicht da waren. Und wenn ich um 0 Uhr oder 2 Uhr morgens zurückkam, bin ich trotzdem nochmal durchmarschiert. Manche sind dann zwar erschrocken, wo kommt der jetzt her? Aber es war halt ein Wort, was macht die Familie, was machst du heute, hat das alles geklappt, funktioniert die Maschine, die Anlage, das neue Produkt oder wie auch immer. Und das ist das, was zählt.
Ja.
Vorbild sein, bescheiden bleiben und das Durchhaltevermögen an den Tag legen und niemals den Menschen übersehen dabei.
Ja. Das sind wunderbare Schlussworte. Nichtsdestotrotz hoffe ich und wünsche dir, dass du bei bester Gesundheit als Paar, auch mit deiner Frau, mit meiner Mama zusammen noch deiner nächsten Leidenschaft sehr, sehr viel und oft nachgehen kannst, denn ihr reist ja sehr gerne und dass du auch da noch ganz viel Energie draus schöpfen kannst und dich da einfach auch nochmal auf ganz viele Entdeckertouren begeben kannst und dass dich dann auch erfüllt und du dich schon immer mehr noch um dich selbst und um euch kümmern darfst und
dafür sorgt, liebe Vera, deine Mutter.
Ja.
Deine Mutter ist eine Unternehmerin eigentlich, ja. Sie stammte ja auch aus einem Unternehmerhaushalt und das war ja auch der Grund, dass wir uns trafen und lieben lernten, weil wir beide gemeinsame Ziele hatten. Und das geht heute so weiter. Also sie betreut den Part der Lebensfreizeitgestaltung.
Ja.
Und wir haben schon 2 Reisen wieder vor uns. Eine im Dezember und eine nächstes Jahr, Mitte des Jahres. Und das sind wieder tolle Ziele.
Mhm.
Und mit dieser Frau unterwegs zu sein, das ist also auch immer ein Erlebnis, denn dann ist sie wirklich auch voll dabei und kann plötzlich Sachen machen, wo ich nur noch staune. Also es motiviert sie ungemein. Und ich schöpfe aus jeder Reise viele neue kreative Dinge.
Ja.
Ich sehe, wie zum Beispiel auf den Orkney-Inseln dann plötzlich so eine Stele, die ich auch mal nachbauen könnte, um die Sommer- oder Wintersonnenwende dann bei mir zu Hause besser zu erkennen.
Ja.
Oder. Und so bereichert das natürlich. Man trifft auch Menschen, die einem auch tolle Erkenntnisse mitgeben.
Ja.
Ich denke, das kann ich an der Stelle vielleicht noch unterbringen. Auf der letzten Reise hatten wir eine sehr tolle Tischgemeinschaft und zum Abschluss hieß es, wir sollten doch zum Abschied einen Trinkspruch auf jeden ausbringen und dann sagte mein Nachbar, also ich trinke jetzt auf den Stölzl, ich trinke auf seinen Sarg.
Weil das ein Kunstwerk wird, oder was?
Ich trinke auf seinen Sarg, der gefertigt wird aus 1000-jähriger Eiche und diese Eiche werde ich, wenn ich zurückkomme, pflanzen.
Wow.
Da habe ich gedacht, hast du noch was vor dir? Und so. Und das sind halt so die kleinen Bonbons, die man mitnehmen kann.
Ja.
Und von Menschen zu lernen ist mir immer wichtig gewesen. Und deshalb versuche ich auch immer, Langweiler bald auszusortieren, weil die kosten letztendlich nur Energie und ich gebe was, aber ich möchte auch was bekommen oder was hören und sehen.
Okay.
Und so geht's mir auch mit Unternehmern. Es gibt Wünsche zu helfen, wo ich aber erkenne, das wird mit uns nichts, weil er einfach eine völlig andere Ziele hat als das, was sinnvoll zum Ergebnis führen kann. Und dann ist es besser, man sagt gleich Nein, als dass man sich da verbiegt. Und wenn man sich verbiegt, kann man eine Sache auch nicht erfolgreich zu Ende bringen. Ich muss von dem, was ich tue, zu 100% überzeugt sein, als wäre es mein eigenes. Und das ist komischerweise, hat mich manche Transaktion mehr Kraft gekostet als meine eigene.
Ja.
Weil man die Verantwortung plötzlich für andere hat und die einem das glauben. Und wenn schief geht, dann, ja, wenn das beim eigenen schief geht, gut, dann weiß man, warum. Aber für Dritte ist es dann nochmal ganz anders. Und deshalb bin ich da immer ganz vorsichtig geworden, auch mit Zusagen. Aber bis jetzt hat es funktioniert, bis auf einen Fall. Aber das war dann nicht von mir zu beeinflussen, sondern von der Gier der Familienmitglieder. Und somit bin ich außen vor.
Ja. Wow, Wahnsinn. Also ich habe heute, ich habe ja doch das irgendwie auch schon öfter mal gehört. Aber nichtsdestotrotz finde ich es immer wieder spannend zuzuhören und man kann wahnsinnig viel lernen. Egal jetzt, finde ich, ob man selber ein Unternehmen hat oder nicht, was es weiterzutragen gilt. Einfach auch so von der Lebenseinstellung und dem Vorgehen, ja, wie man erfolgreich sein kann. Ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für deine Zeit und deine Expertise. Und ja, ich sehe schon, da ist noch ganz, ganz viel Gesprächspotenzial da im Sinne dessen, dass man ja auch mal darüber sprechen könnte, wie gehe ich denn bei einer Neugründung vor. Aber das ist für heute zu umfangreich. Ich sage auf jeden Fall jetzt erstmal herzlichen Dank, dass du bei mir warst.
Ja, es hat mich sehr gefreut mit meiner Tochter, die ja meinen Ausstand in der Firma, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir eine große Feier in den Werkshallen gemacht.
Mm.
Du warst ja da dabei.
Ja.
Ne? Und das war richtig toll. Und ich übergab dann sozusagen das Ruder an die Nachfolger. Und diese Feier ist mir heute auch noch in Erinnerung.
Ja, das war schön.
Und das sind halt auch so Dinge, die man dann richtig zelebrieren muss. Ne?
Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne. Und vielleicht sehen wir uns noch ab und zu mal.
Ab und zu, aber nur ab und zu. Mach's gut. Ja, das war das Gespräch mit meinem Vater, den ihr heute kennenlernen durftet. Und ich hoffe, dass du, auch wenn du jetzt kein eigenes Unternehmen hast oder kurz davor bist, vielleicht eines zu übernehmen, trotzdem ein paar Erkenntnisse und spannende Informationen für dich erhalten hast. Ich finde es auf jeden Fall immer für mich sehr, sehr bereichernd, wenn ich jemanden zuhöre, der es geschafft hat, der jetzt im Alter sagen kann, alles richtig gemacht, rückblickend betrachtet, auch wenn sogar viele ja negative Punkte dabei waren und ja zwischendurch einfach auch hätte scheitern können und ja dann nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen und an sich selbst und seine eigenen Ideen zu glauben. Ich glaube, das ist auch so einer der wichtigsten Punkte, das, was er mit Durchhaltevermögen meint, da auch zu sich selbst zu stehen und nicht bei der ersten Schwierigkeit die Flinte ins Korn zu werfen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich danke dir sehr dafür und freue mich, wenn ich dich nächste Woche wieder mit einer Solo-Folge unterhalten darf und sage jetzt erstmal alles Liebe. Deine Vera von Nebenan kennste, deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.